Weihnachten mit Rilke. Briefe und Gedichte. Gelesen von August Diehl. Produktion der Audioverlag.
Weihnachten ist der stillste Tag im Jahr. Weihnachten ist der stillste Tag im Jahr. Da hörst du alle Herzen gehen und schlagen, wie Uhren, welche Abendstunden sagen. Weihnachten ist der stillste Tag im Jahr. Da werden alle Kinderaugen groß, als ob die Dinge wüchsen, die sie schauen, und mütterlicher werden alle Frauen, und alle Kinderaugen werden groß. Da musst du draußen gehen im weiten Land, willst du die Weihnacht sehen, die unversehrte, als ob dein Sinn der Städte nie begehrte, so musst du draußen gehen im weiten Land. Dort dämmern große Himmel über dir, die auf entfernten weißen Wäldern ruhen. Die Wege wachsen unter deinen Schuhen und große Himmel dämmern über dir. Und in den großen Himmeln steht ein Stern, ganz aufgeblüht zu selten großer Helle. Die Fernen nähern sich wie eine Welle. Und in den großen Himmeln steht ein Stern. An Clara Westhoff. Schmargendorf, 22. Dezember 1900. Liebe Clara Westhoff, das Buch vom lieben Gott ist den Menschen offen. Aber gewiss ist noch kaum jemand eingetreten. Und ich sende Ihnen eines der ersten Exemplare mit Weihnachtsworten und Wünschen. Zugleich folgt ein älteres Prosabuch, Die Prager Geschichten, das ich Ihnen deshalb gebe, weil viel Kindheit, nicht als Handlung, aber als Stimmung, Angst oder Anmut, drin sich verbirgt. Und weil ich weiß, dass Sie es finden werden. Sie werden mit den Ihrigen sein, die Sie lieben. Und echte Weihnachten haben, wie jeder, den viele nahe Menschen gern haben, jeder auf eine andere Art. Freuen Sie sich und seien Sie froh und machen Sie alle froh. Sie können's ja. Ihr Rainer Maria. An Franz Xaver Kappus. Rom, 23. Dezember 1903. Mein lieber Herr Kappus, Sie sollen nicht ohne einen Gruß von mir sein, wenn es Weihnachten wird und wenn Sie inmitten des Festes Ihre Einsamkeit schwerer tragen als sonst. Aber wenn Sie dann merken, dass sie groß ist, so freuen Sie sich dessen. Denn was, so fragen Sie sich, wäre eine Einsamkeit, welche nicht Größe hätte? Es gibt nur eine Einsamkeit und die ist groß und ist nicht leicht zu tragen. Und es kommen fast allen die Stunden, da sie sie gerne vertauschen möchten gegen irgendeine noch so banale und billige Gemeinsamkeit, gegen den Schein einer geringen Übereinstimmung mit dem Nächstbesten, mit dem Unwürdigsten. Aber vielleicht sind das gerade die Stunden, wo die Einsamkeit wächst. Denn ihr Wachsen ist schmerzhaft, wie das Wachsen der Knaben und traurig wie der Anfang der Frühlinge. Aber das darf sie nicht irre machen. Was Not tut, ist doch nur dieses. Einsamkeit. Große innere Einsamkeit. In sich gehen und stundenlang niemandem begegnen. Das muss man erreichen können. Einsam sein, wie man als Kind einsam war, als die Erwachsenen umhergingen, mit Dingen verflochten, die wichtig und groß schienen, weil die Großen so geschäftig aussahen und weil man von ihrem Tun nichts begriff. Und wenn man eines Tages einsieht, dass ihre Beschäftigungen armselig, ihre Berufe erstarrt und mit dem Leben nicht mehr verbunden sind, warum dann nicht weiter wie ein Kind darauf hinsehen, als auf ein Fremdes aus der Tiefe der eigenen Welt heraus, aus der Weite der eigenen Einsamkeit, die selber Arbeit ist und Rang und Beruf? Feiern Sie, lieber Herr Kappus, Weihnachten in diesem frommen Gefühl, dass er vielleicht gerade diese Lebensangst von Ihnen braucht, um zu beginnen. Gerade diese Tage Ihres Überganges sind vielleicht die Zeit, da alles an Ihnen, an ihm arbeitet, wie Sie schon einmal als Kind atemlos an ihm gearbeitet haben. An Karl und Elisabeth von der Heydt. Capri, Villa di Scopoli, 11. Dezember 1906. Seit einer Woche bin ich hier und so lange wollte ich wenigstens warten, um Ihnen außer den Grüßen, die ich oft zu Ihnen hindenke, schon etwas von den Eindrücken und nichts allzu Ungerechtes und Momentanes berichten zu können. Nun aber versuche ich ein paar Impressionen. Da ist zunächst meine allernächste Umgebung und die ist voll Entgegenkommens. Die Hausherrin tut in sehr gütiger Weise alles für mein Wohlbefinden und gibt mir so viel Freiheit und Recht zur Selbstbestimmung, dass ich viel Alleinsein einrichten kann, halbe Tage lang und, wenn es nötig sein wird, mehr. Mein Inneres war doch monatelang ausgerenkt, merk ich. Und das Alleinsein stellt zunächst nur eine Art seelischen Gipsverband dar, in dem etwas heilt. Aber nichts ist so wichtig wie das. Schon auf der langen Reise empfand ich's. Es gibt vielleicht nichts so Eifersüchtiges wie meinen Beruf. Und nicht ein Mönchsleben wäre meines in eines Klosters Zusammenschluss und Abtrennung, wohl aber muss ich sehen, nach und nach zu einem Kloster auszuwachsen. Und so dazustehen in der Welt, mit Mauern um mich, aber mit Gott und den Heiligen in mir, mit sehr schönen Bildern und Geräten in mir, mit Höfen, um die ein Tanz von Säulen geht, mit Fruchtgärten, Weinbergen und Brunnen, deren Grund gar nicht zu finden ist. Aber weiter im Wesentlichen. Mein Alleinsein ist unterstützt durch den Umstand, dass der Raum, den ich bewohne, ganz abgesondert in einem besonderen Häuschen sich befindet, etwa 50 Schritte von der Villa selbst. Vorläufig bin ich der einzige Gast. Um den 22. wird die Baronin Rabenau und die junge Gräfin Manon Solms-Laubach erwartet, worauf das Haus komplettiert sein wird, ohne dass späterer Zuwachs absehbar bevorsteht. Mein Wohnraum ist einfach und sehr sympathisch und hat schon eine natürliche Anhänglichkeit an mich, für die ich ihm dankbar bin. Niemand als Sie weiß, was ein vollkommenes Alleinsein, unbeobachtet, ungesehen, unsichtbar sein für mich ist. 3 Tage in Neapel ging ich damit wie mit einem Kleinod um, in all der herrlich fremden Welt. Advent. Es treibt der Wind im Winterwalde, die Flockenherde, wie ein Hirt. Und manche Tanne ahnt, wie balde sie fromm und lichterheilig wird. Und lauscht hinaus, den weißen Wegen, streckt sie die Zweige hin, bereit, und wehrt im Wind und wächst entgegen der einen Nacht der Herrlichkeit. An Hedwig Fischer. Capri, Villa di Scopoli, 14. Dezember 1906. Liebe und verehrte Frau Fischer, die Menschen, die meine Abneigung gegen Post- und Ansichtskarten nicht teilen, haben es leicht, dankbarer auszusehen und ihrer Freunde besser eingedenk. Sie haben es vielmehr in der Hand, dann und wann sichtbare Beweise ihrer Anhänglichkeit von sich zu geben, und man kann nicht anders als ihnen glauben. Aber Sie glauben mir auch so. Glauben mir, dass ich mich Ihrer oft und auf das Dankbarste erinnert habe, seit ich fort bin, und vermögen es in diesem wenig ausführlichen Schreiben eine Kompensation solcher Einzelmomente zu erkennen, nicht wahr? Ich wollte meinen Brief eigentlich mit einem gewissen weihnachtlichen Wunsche verbinden, mit dem ich mich in Ihrem Hause einzustellen gedachte. Aber ich schreibe schon heute, weil wir jeden Augenblick vom Sturm verschluckt, dem Festlande unerreichbar, ohne Postverbindung sind. Das kann nach einem ruhigeren Tag tagelang vorhalten, und so ist es ganz unmöglich, einen bestimmten Termin vorzunehmen, zumal gerade dieser einem hier so wenig zum Bewusstsein kommt, dass man ahnungslos über ihn fortleben könnte. Sie glauben nicht, wie wenig man sich hier, von den persönlichen Erschwerungen ganz abgesehen, Weihnachten vorstellen kann. Während sonst diese Vorstellung so leicht an die Oberfläche steigt, leichter als alles andere, von allem getragen, selbst in den ärmsten Kindern, die frieren und hungern, kommt sie herauf, ja, als ich eines Weihnachtsabends einmal allein in einer fremden Stadt herumging, völlig unparteiisch, da schien mir, als hätten sogar die Hunde Anteil daran und erwarteten etwas einigermaßen Wunderbares, ihrem Geschmack und Vorstellungsvermögen entsprechend. Nun, ich habe Gelegenheit gehabt, hier schon eine Menge Hunde zu sehen, und ich versichere Sie, Sie erwarten durchaus nichts für die nächste Zeit. Wie sollten Sie auch? Es gibt hier ja allerhand von solchen Vorstellungen Ablenkendes. Rosen, die blühen, besonders einen ganz ungeheuren Knospenvorrat, wie für eine Dufthungersnot aufgespeichert. Die Orangenernte ist eben vorbei, da und dort sieht man noch welche in dem dunklen, vornehmen Laub. Das Meer ist da, bald auf der, bald auf jener Seite, manchmal auf beiden. Wie im Spiegel, und die Berge schieben sich davor hin und her, pompös, selbstbewusst, wie es sich gehört. Aber nun dürfen Sie nicht meinen, dass ich etwas gegen diese Umgebung einzuwenden hätte, so wie sie sich gibt, weil ich nicht die Sprache der Bewunderung annehme. Man gerät von vornherein in eine gewisse Opposition gegen das, was hier in dieser Beziehung geleistet wird. Es hat Spuren zurückgelassen, mehr Begeisterungslöcher, in die Tausende hineingefallen sind, um sich recht vergnügt herauszustrampeln. Das verstimmt. Und gerade das deutsche Gemüt hat sich hier in einer Weise gehen lassen. Neapel tat wohl dagegen, weil es diese Einflüsse nicht so sehr annimmt, sein Leben lebt, ziemlich rücksichtslos, während dieses arme Eiland der Bewunderungsarmee unterlegen ist, die sich Jahr für Jahr darüber ergoss. Diefenbach ist noch hier und alles hat sich an seine Eigensinnigkeit gewöhnt, wie man eben dabei ist, sich an Gorki zu gewöhnen, der sich als Anarchist feiern lässt, aber angenehmerweise vorderhand statt Bomben Geld unter die Leute wirft, haufenweise. Das sind die paar Eindrücke, die ich zum Vorwand nehme, um alle die vielen Grüße zu Ihnen hinüberzubekommen, die Ihnen, Herrn Fischer, den Kindern, dem ganzen lieben, schönen Haus gehören. In aufrichtiger Ergebenheit, Ihr R. M. Rilke. Das Christkind. Gestorben stand in gleichgültigen, brutalen, feuchtleuchtenden Lettern in dem dicken grünen Krankenhausbuch. In derselben Zeile war zu lesen: Zweiter Stock, Zimmer 12, Nummer 78, Horvath, Elisabeth, Försters Tochter, 9 Jahre alt. Der frühe Februarabend sah wie mit rot geweinten Büßeraugen müd und mürrisch in das Zimmer 12. Die grau-weißen Wände der Krankenstube schienen in dem gleichfarbenen Dämmer zu zerfließen, und das schwarze Holzkreuz schwebte frei in der Luft. Die Eisenbetten waren in verschwommenen Umrissen sichtbar. Die dämmerige Atmosphäre lag wie ein Bann auf den Kindern, deren je 2 ein Lager teilten. Irgendwo in dunkler Ecke weinte eines trostlos und leise, ein anderes erzählte mit weicher, vorsichtiger Stimme, als ob es am Bett der kranken Mutter säße, und ein kleines Mädchen dem Fenster zunächst hockte aufrecht in den Kissen, die Arme um die aufgestemmten Knie geschlungen. Sein Profil und die rundliche Schulter hoben sich scharf als Silhouette ab von dem blassgrauen Fenster. Und die karbolsatte Luft war so dicht, dass es schien, als prallten die schüchternen Laute des plaudernden Mädchens an ihr ab. Und nur das versteckte Weinen aus der dunklen Ecke bohrte sich mit spitzen Tönen in das Dämmer. So ist es im Wald an den Nebelnachmittagen des Frühherbstes. Die Stimmen aus Bach und Kraut versickern in dem Dunstmeer, und nur das Wimmern windgequälter Wipfel zittert durch den einsamen Tann. Jetzt trat die wartende Schwester zärtlichen Schrittes in die Stube ein. Sie entzündete die Gasflamme, die hinter grünem Zeug versteckt an der Mittelwand des Zimmers angebracht war. Das mondscheinfarbene Licht flutete weich wie eine an flachem Sande landende Welle durch den Raum und beleuchtete fast gleichmäßig die 5 Eisenbetten. Die Schwester aber schob den Vorhang ein wenig beiseite. Ungehemmt, mit rücksichtsloser Gewalt brach das grelle, rote Licht hervor. Eines von den mattschwarzen Wandtäfelchen war jetzt voll beschienen. Es trug die Nummer 78. Das Bett darunter war zerwühlt und leer. Die Schwester trat hinzu, entfernte die Linnen und glättete die Matratzen. Die Kinder waren alle verstummt. Sie folgten jeder Bewegung der Schwester mit geblendeten, lichtscheuen Blicken. Sogar die Kleine in der Ecke weinte nicht mehr. Sie saß aufrecht, den Kopf in beide Fäustchen gepresst, und unter der schneeweißen Stirnbinde glühten ihre Augen, groß, wie eine einzige dunkle Frage. Die Wärterin warf ihr die Puppe, die sie im verlassenen Lager gefunden, in den Schoß. Das Kind zuckte nur leicht zusammen und rührte das Spielzeug nicht an. Als starrte es in eine grelle, vernichtende Flamme, sprühte in seinen Fieberaugen ein unsteter, flackernder Widerschein auf. Und in unbestimmten Bangen verkroch sich das Kind, das das Bett mit ihm teilte, unter die Decke. Da wandte sich die Kleine beim Fenster und ihre Stimme war wie ein Sonntagslied. »Ist die Betty jetzt ein Engel?« Die Schwester nickte und lächelte und breitete mit ihren weißen Händen die hellblaue Hülldecke über das leere Bett. Der Tod ist ein Nummerwechsel. Die kleine Elisabeth lag jetzt drunten in der Kammer, deren weiße Außenwände sie oft vom Fenster aus gesehen hatte. Sie war kleiner geworden und brauchte mit ihren abgefrorenen Füßchen wenig Raum in dem schlichten Holzbett, an dem schon die neue Nummer angeheftet war, die Nummer der Grube da draußen. Die war schon bereit. Aber sie gähnte nicht schwarz wie der Rachen eines Untiers. Die hereinbrechende Nacht begann, ein schimmerweißes Schneelinnen hineinzuweben, so dass der Platz nett und verlockend aussah, wie das Bettchen reicher Kinder. Und die kleine Betty in der stillen Kammer lag so ruhig und getrost da, als wüsste sie das. Die wachsweißen Händchen hielten wie spielend ein kleines Holzkreuz. Das Haar sonnte wie ein Heiligenschein aus der Spitzenwolke des Sterbekissens, und um die dünnen, blassen Lippen blühte ein wehmütiges Lächeln. So schlingt sich ein Kranz Immortellen um ein vergilbtes Gebetbuchblatt. Lächelte sie, weil sie schon die liebe Mutter gesehen hatte, die sie nun seit 4 Jahren beim lieben Gott erwartete? War die kleine Seele schon auf jungen, schimmerweißen Falterflügeln durch die grauen Nebel an lauter lächelnden Sternen vorbei in die ewige Heimat geflogen? Flatterte sie schon über die weite Milchstraße, wo so viele fleißige Engel sitzen, die immer neue Sterne blasen wie die Kinder auf Erden Seifenkugeln? War sie leicht gar schon nahe beim lieben Gott, der einen großen silbernen Bart haben musste und eine große, leuchtende Krone? Dorthin dürfen doch reine Seelen. Und Narben gehen ja nicht durch bis auf die Seele, nicht wahr? Sie kriechen nur über das kleine, tote Körperchen wie rote, giftige Raupen. Und wenn der liebe Gott befiehlt, dass die kleine Elisabeth mit diesem Körperchen angetan vor ihm erscheinen sollte, so werden die Wunden daran sicher schon heil sein, und man wird selbst im Himmel, wo es doch sehr hell ist, nicht einmal einen roten Strich mehr sehen. Und das ist gut. Denn der liebe Gott und die gute Mutter, sie sollen nicht wissen, dass die Stiefmutter die kleine Betty blutig geschlagen hat. Und dass sie's nie erfahren, das betete wohl die Kleine mit den blassen, gefalteten Händchen und den stillen, toten Lippen in der dunklen Leichenkammer. Seliger Weihnachtstag, da die Kleinen mit vor Ungeduld trippelnden Beinchen und leuchtenden Augen an der verschlossenen Türe lauschen, hinter der sich helle, duftende Wunder vorbereiten. Mit wichtiger Miene der Mutter zusehen, die den Festtagsfisch schmort für das Abendessen und alte Lieder auf den frischen Lippen, zum Großmütterchen, das im hohen Ohrenstuhl am plaudernden Feuer träumt, hüpfen und ihm die sanften, faltigen Hände küssen. Und dann kommt wohl auch der Vater heim und bringt Schneeperlen im Barte ein tüchtig Stück Winter mit und erzählt vom Christkind, das ihm auf verwehten Wegen begegnet ist und dass es Haare wie eitel Gold hat und die Hände voll bunter, prächtiger Dinge. Und draußen heult der Sturm und ein Schlitten klingt irgendwo und alles ist so geheimnisvoll und so groß und so feierlich, dass man es nie mehr vergessen kann, ein ganzes Leben nicht. Und die kleine Elisabeth hatte es auch nicht vergessen, dass es einmal so war, als Mutter noch lebte und die fremde Frau mit dem roten Gesichte noch nicht mit am Tische aß. Und sie hockte fröstelnd am Herde, in dem ein wildes, ungastliches Feuer loderte. Ihre Sehnsucht nach der Mutter war auf einmal gar groß. Und als die dicke Frau sie mit Schlägen aus der Küche trieb, da verkroch sie sich wie ein misshandelter Hund in den letzten Winkel unter dem Dache und weinte dort leise in sich hinein. Und es war, als löste sich alles Schwere, Dunkle in ihr in diesen lautlosen Tränen. Sie wusste endlich nur, dass es heute wieder Weihnachten war und dass alle guten Kinder fröhlich sein müssen, weil das Christkind durch die Welt geht. Der Vater fand sie dort, strich ihr mit zitternden Fingern durchs Haar und schenkte ihr ein paar Kreuzer, einen ganzen Reichtum für das Kind. Und Betty hüpfte empor und schlang mit lachenden, klaren Augen beide Arme fest um Vaters Hals. Das war wie ein Abschied. 2 Stunden später trippelte die Kleine, Vaters Kreuzer in der rechten Faust, durch die Gassen des Städtchens. Der Weihnachtstag war weiß und windstill, und der körnige Schnee verbrämte wie weißes Pelzwerk die dünnen Schuhe des Kindes. Es lief waldwärts. Bei den letzten Häusern traf es eine kleine Gespielin. Die verstellte ihr den Weg und sagte in überlegenem Tone: »Glaubst du, das Christkind kommt auch zu dir?« Betty schlug die großen blauen Augen auf und antwortete mit inniger Überzeugung: »Das Christkind kommt zu allen braven Kindern.« Und die Mittagsglocken klangen groß und ernst in den frostroten Weihnachtstag, als sagten sie ein Amen dazu. Beim letzten Krämer kaufte Elisabeth um ihre Kreuzer ein paar Kerzchen, eine bunte lange Flitterkette, Zündhölzchen und ein riesiges Herz aus Lebkuchen. Mit diesen Schätzen beladen lief sie weiter in den Wald, wo ihr schon keine Menschen mehr begegneten, als die, die Weg abseits dürres Reisig suchten. Und die sahen vergrämt und erfroren aus und achteten nicht des Kindes. Es gibt eine Stelle im Walde, wo der Abend, der sein Gold ängstlich wie ein Geizhals hinter den nächsten Berg trägt, zögernd verweilt, als könnte er sich kaum trennen von der schönen Erde. Dort stehen langstielige weiße Blüten, und die wiegen dann ihre Pracht im veratmenden Winde, wie Kinder, die dem scheidenden Vater ihre Tücher nachschwenken. So sommers. Allein auch mitten im Winter, da der frühmüde Abend die roten Sohlen durch den schimmernden Schnee schleift, rastet er dort und küsst mit letzter Glut die alte, auf verwitterter Steinsäule wohnende Wegmadonna, die ihm in einsamer Wehmut nachlächelt. Das war der kleinen Elisabeth liebster Platz. Dorthin war sie oft geflüchtet, brennende Schläge auf dem Rücken, und hatte der vergessenen Himmelskönigin ihr Leid erzählt wie einer Mutter. Und ihr war oft gewesen, als trüge das Steinbild die Züge des toten Mütterchens. Und nun hatte sie die Stelle noch viel lieber. Solang es Blumen gab, verging kein Tag, ohne dass das Kind den rostigen Nagel am Sockel mit frischem Schmuck verdeckte. Und traun, wenn jeder Altar im Lande nur einen solchen Beter fände, Gott müsste der Welt näher kommen. Auch an diesem Weihnachtsabend ging die Kleine den gewohnten Weg und schleppte den Tand, den sie eingekauft hatte, mit sich. Ein stiller Plan machte ihre Augen glänzen und ihre Füßchen eilen. Sie warf der Steinmadonna einen neckisch ehrfurchtsvollen Blick zu, der besagen sollte: Geld, ich bin brav. Heut hast du mich nicht erwartet. Dann ging sie ohne Zagen ans Werk. Jenseits des Pfades, an dem die Betsäule stand, begann ein junges Tannengehölz. Das kleine Mädchen wählte einen der vordersten Bäume, dessen Spitze es mit ausgestrecktem Arm eben noch erreichen konnte, und spannte die bunte Papierkette um die waagerechten Zweige, auf denen schon fester Schnee wie glitzernder Diamantschmuck prangte. Dann tropfte es die Kerzchen an den Astenden fest, und zugleich mit dem ersten Stern der Heilsnacht gingen die Lichter an dem einsamen Weihnachtsbaum auf. Das war nun wirklich eine große Pracht. Um die rotschwelenden Kerzchen herum schmolz der Schnee, und das glitzerte und blitzte, dass es eine Freude war. Klein Elisabeth sagte zuerst ein frommes Sprüchlein vor der Mutter Gottes her und rief, auf das strahlende Bäumchen weisend: Freut's dich? Dann biss sie gar herzhaft in das Lebkuchenherz und stand mit vollen Backen so nah vor dem leuchtenden Tannenbaum, dass der Widerschein des Glanzes in ihren reinen Augen funkelte. Der ganze weite Wald schien das Christfest mitzufeiern. Die hohen schwarzen Tannen standen weit im Umkreis wie ehrfurchtsvolle Beter und staunten das just noch so unbedeutende Bäumchen an, wie Menschen ein Wunderkind betrachten. Die fernen Sterne sogar schienen sich über der Stelle zusammenzudrängen, um ja nichts von dem Schauspiel zu verlieren und dem lieben Gott und den Engeln und der guten Mutter der kleinen Elisabeth erzählen zu können, was für ein braves Kind sie wäre. Auf den dämmerigen Waldwegen aber kamen große, schwarze Vögel in neugierigen Sprüngen näher. Die könnten auch Hunger haben, dachte das Kind. Betty verspürte keine Furcht, und so teilte sie das mächtige Kuchenherz mit den gierigen Gästen. Ihr wart so froh und so selig, dass sie hätte singen mögen, wenn sie nur ein recht schönes, würdiges Lied gewusst hätte. Die Kerzen waren schon ziemlich tief gebrannt. Da setzte sich die Kleine zu den Füßen des heiligen Bildes hin mit glücklichen Augen und frostblauen Händchen. Aber vom Frieren fühlte sie nichts. Es war so wunderstill um sie. Und wenn sie die Augen schloss, so sah sie sich auf dem Schoß der teuren Mutter sitzen in warmer, traulicher Stube. Die Uhr tickte in gemessenem, behäbigem Takte, und der Wind schraubte sich in den prasselnden Kamin. Die Mutter strich ihr leise und zärtlich über den Scheitel und küsste sie mit roten, weichen Lippen mitten auf die Stirn. Und sie war schön, die Mutter. Schön wie die Fee im Märchen von Andersen und trug eine seltsame Krone im reichen, flutenden Haar. Und sie anschauen war gut. So kam es, dass die kleine, arme Elisabeth ein schöneres Christfest hatte als die reichen, satten Kinder in den schimmernden Stuben. Sie war sehr glücklich, und dieses Glück leuchtete auf dem kleinen Gesichte, wie sie so zu Füßen der Madonnensäule schlief. Die Händchen waren fest und treu gefaltet, und vom Steinbild floss ein schwarzer Schatten über das lächelnde Kind, als hätte die gnädige Himmelsfrau einen schützenden Schleier darüber gebreitet. Das Bäumchen strahlte noch einmal hell auf, in mählich verlöschender Pracht, und es hub ein Schneien an, langsam und feierlich, als schwebten alle Sterne zur Erde nieder. Zwei Waisenkinder gingen an diesem Weihnachtsabend spät aus der Stadt dorfwärts durch den Wald. Und sie erzählten dem Pfarrer im Dorfe atemlos mit glänzenden Augen: Wir haben das Christkind gesehen, mitten im Wald. Es lag neben einem herrlich leuchtenden Bäumchen und ruhte aus. Und es war schön, das Christkind, so schön. Geburt Christi. Hättest du der Einfalt nicht, wie sollte dir geschehen, was jetzt die Nacht erhellt? Sieh, der Gott, der über Völkern grollte, macht sich mild und kommt in dir zur Welt. Hast du dir ihn größer vorgestellt? Was ist Größe? Quer durch alle Maße, die er durchstreicht, geht sein Grades los. Selbst ein Stern hat keine solche Straße. Siehst du, diese Könige sind groß. Und sie schleppen dir vor deinen Schoß Schätze, die sie für die größten halten, und du staunst vielleicht bei dieser Gift. Aber schau in deines Tuches Falten, wie er jetzt schon alles übertrifft. Aller Amber, den man weit verschifft, jeder Goldschmuck und das Luftgewürze, das sich trübend in die Sinne streut, alles dieses war von rascher Kürze, und am Ende hat man es bereut. Aber du wirst sehen, er erfreut. An Lilli, Gräfin von Canitz, Männer. Capri, Villa di Scopoli, Italien. 18. Dezember 1906. Es musste mir ja endlich zum Bewusstsein kommen, wie rasch, ohne jede Hemmung gleichsam, Weihnachten diesmal näher kommt, dass ich Ihnen, wenigstens und spätestens, zum Fest schreiben würde, bestand bei mir als ausgemacht. Nun aber muss ich mich eilen, wenn ich es einrichten will, dass der Brief Sie auf alle Fälle rechtzeitig findet, selbst dann, wenn Sie nach Pommern reisen sollten. Ich weiß ja nichts, nicht einmal, ob ich Sie dazu in Ihren wohlbekannten, traulichen Stuben denken soll oder ob Sie anderswo in einer Umgebung sein werden, wohin ich Sie mit meinen Gedanken mangelnder Anhaltspunkte halber nur ganz im Allgemeinen begleiten kann. Trotzdem, das weiß ich, dass Sie Weihnachten feiern werden, ähnlich wie ich, ziemlich allein oder sehr allein, wie man es an diesem Abend mit einer ganz besonderen Nuance sein kann. Mehr in sich hinein als aus sich heraus. Nicht eigentlich als Feier, sondern als eine Art von Festbereitschaft, in der man wünscht, andere möchten Grund und Fähigkeit zu feiern in sich finden und zittert, ob es ihnen gelingen werde. Sie sind ja stark genug und frei genug, auch den ein wenig unerwartet eintretenden Sentiments gegenüber, um trotzdem nicht traurig und resigniert zu sein, wie die Menschen es früher mit ein wenig schmerzlicher Nachgiebigkeit so gern waren. Und Sie haben gerade in Ihrer Natur Kraftquellen und Quellen großer instinktiver Lebensfreudigkeit, die Sie oft anderen zugewendet haben, deren ganze Stärke und Klarheit schließlich aber doch, und ich meine zu fühlen, von Jahr zu Jahr mehr in Ihr eigenes Dasein eingehen wird, es mit großer, voller Bewegung erfüllend. Im Aussprechen dieser Empfindung mögen Sie die Wünsche erkennen, die ich Ihnen, liebe Freundin, zum Feste und zum Jahreseingang zudenke und die so wenig allgemein und unpersönlich sind, dass ich sie nur so in Form dieser nahen und herzlichen Einsicht bewältigen konnte. Ich werde meine Lieben in ein paar guten, einfachen Gedanken über alle Ferne hin zusammenzufassen versuchen, nicht anders, wie ich es so oft tue, und im Übrigen wenig weihnachtlich sein, wozu dieser fröstlige Süden auf die natürlichste Weise verhilft. Sie haben keine Vorstellung, was die Winde hier aufführen an Wehen und Gegenwehen und wie kalt es hier sein kann. Man glaubt, die eigenen Augen lügen einem Rosen und Orangen vor. Und wenn man ab und zu die Hand vor die Augen hält, um die lange Lügenkette zu unterbrechen, die sie da fortfahren, in den Sturm hinaus zu projizieren, so merkt man erst, wie kalt diese Hand ist. Aber die gütige Gastfreundschaft tut alles, um Rosen und Orangen wenigstens in den Interieurs des Hauses und der Stimmung dennoch glaubhaft zu machen. Mein Rosenhäusel ist wirklich eine Welt für sich. Und ich habe auch Recht und Freiheit, diese Welt so isoliert auszugestalten, wie ich es jetzt in meiner großen Sehnsucht nach langer Einsamkeit so sehr nötig habe. Verkündigung über den Hirten. Seht auf, ihr Männer, Männer dort am Feuer, die ihr den grenzenlosen Himmel kennt. Sterndeuter, hierher. Seht, ich bin ein neuer, steigender Stern. Mein ganzes Wesen brennt und strahlt so stark und ist so ungeheuer voll Licht, dass mir das tiefe Firmament nicht mehr genügt. Lasst meinen Glanz hinein in euer Dasein. O, die dunklen Blicke, die dunklen Herzen, nächtige Geschicke, die euch erfüllen, Hirten wie allein bin ich in euch. Auf einmal wird mir Raum. Stauntet ihr nicht? Der große Brotfruchtbaum warf einen Schatten. Ja, das kam von mir. Ihr Unerschrockenen, o wüsstet ihr, wie jetzt auf eurem schauenden Gesichte die Zukunft scheint. In diesem starken Lichte wird viel geschehen. Euch vertraue ich's, denn ihr seid verschwiegen. Euch Gradgläubigen redet hier alles. Glut und Regen spricht, der Vögelzug, der Wind und was ihr seid. Keins überwiegt und wächst zur Eitelkeit sich mästend an. Ihr haltet nicht die Dinge auf im Zwischenraum der Brust, um sie zu quälen. So wie seine Lust durch einen Engel strömt, so treibt durch euch das Irdische. Und wenn ein Dorngesträuch aufflammte plötzlich, dürfte noch aus ihm der Ewige euch rufen, Cherubim, wenn sie geruhten neben eurer Herde, einherzuschreiten, wunderten euch nicht, ihr stürztet euch auf euer Angesicht, betetet an und nenntet dies die Erde. Doch dieses war, nun soll ein neues sein, von dem der Erdkreis ringender sich weitet. Was ist ein Dörnicht uns? Gott fühlt sich ein in einer Jungfrau Schoß. Ich bin der Schein von ihrer Innigkeit, der euch geleitet. An Clara Rilke Westhoff. Capri, Villa di Scopoli, 19. Dezember 1906, abends. Kann man am Abend Weihnachten einen Brief lesen? Aber vor allem, wie soll man 4 Tage vorher einen schreiben, der an diesem Abend gelesen werden kann? Ich schreibe nicht an Ruth. Nicht ich bin es ja, der zu ihr reden soll. Auch du bist es nicht. Obwohl du neben ihr sein wirst und ihr feines, weiches Haar an deiner Wange fühlen wirst, wenn ihr zusammen in den Baum hineinschauen werdet, der zu euch reden soll. Zu ihr vor allem, dem lieben, lieben Kind, das nun, wenn du sie wieder siehst, schon ein wenig weiter an dir emporreichen wird und tiefer in deine Hand hinein. Sieh sie gut wieder. Sieh sie nicht allein mütterlich wieder, sieh sie auch mit deinen ernsten Arbeitsaugen an. Dann wirst du ganz froh sein können. Vor diesen Augen wird dieser Abend vollkommen sein. Und es wird dir, wenn du dich nicht verwirren lässt, nicht befremdlich und nicht bange scheinen, dass ich nicht wirklich neben euch stehe. Nichts, nichts kann mich ja hindern, um euch zu sein, so dass ihr mich empfindet. Und wenn ich wirklich da war sonst, so war doch, von jenem ersten Weihnachtsabend in Westerwede abgesehen, immer vieles von mir, was nur vorwurfsvoll dabei stand, was, wenn auch nicht im letzten Augenblick, so doch noch eine Stunde vorher gerne hätte allein sein mögen, fern, weiß Gott wo. Dieses Gesicht, das deinem begegnete und von Ruths lieben kleinen Händen manchmal genommen und an eine feste, warme, frohe Wange gehalten worden war, dieses Gesicht fühlte sich so unfertig auch an jenem Abend und war es ja auch. Dieses Gesicht müsste in Einsamkeit sein, viel hinter seinen Händen, viel im Dunkel. Es müsste für seine Gedanken da sein und aus seinen Gedanken hinausschauen zu niemandem hin. Ein Stück Himmel findend, einen Baum, einen Weg. Etwas Einfaches, wobei es anfangen kann. Etwas, was ihm noch nicht zu schwer ist. Wie oft, wenn ihr es ansaht, ist es ein in seiner Unfertigkeit zerstreutes gewesen. Eines, das nicht tief genug nach innen und nicht weit genug nach außen gegangen war. Ein auf halbem Wege stehen gebliebenes Gesicht, wie ein nur teilweise belegter Spiegel, an manchen Stellen spiegelnd, an anderen durchsichtig. Und ihr habt nie darin die Größe eures Vertrauens und das Ganze eurer Liebe gesehen, das aufzunehmen es nicht fähig war. Aber wenn es euch einmal besser soll zurückgegeben werden, so muss noch lange Nacht und Tag daran gearbeitet werden. Für diese Weihnachten ist es nicht fertig geworden. Aber es ist in guten Händen, und wenn es ein wenig weiter ist, sollt ihr es wiedersehen. Und dann wird jedes Mal auch etwas wie Weihnachten sein. Jedes Mal. Auch mitten im Jahre. Erinnerst du unsere beiden verhaltenen Weihnachtsabende? Den in der Rue de l'Abbé de l'Épée, den im römischen Studio Al Ponte, die beide ja so viel weniger gültig waren, weil keiner von uns bei Ruth an der Stelle sein konnte, wo alles von selbst zu Weihnachten wird, wenn die Stunde kommt. Wie sehr haben wir damals schon gefühlt, dass wir unsere Arbeit so tief mit uns vermischen müssen, dass ihre Werktage aus sich heraus zu Festen führen, zu unseren eigentlichen Festen. Alles andere ist ja nur ein Stundenplan, wie wir ihn in der Schule gehabt haben. Lauter Festgesetztes und die leeren Stellen für den Sonntag und für Weihnachten und Ostern. Leere Stellen, die man mit etwas anfüllt, was zu dem anderen Ausgemachten in Widerspruch steht. Und so ein bisschen als Ferien haben wir alle jene Gezeiten immer noch aufgenommen, die mit dem Kalender heraufkamen, uns zerstreuend an ihnen und das Ende immer gerne hinausschiebend, obwohl wir doch schon ein Vorgefühl hatten jener aus dem eigenen Herzen stammenden Feste, die kein Widerspruch sind zu den Wochen, die sie unmerklich herbeiführen, und keine Zerstreuung und kein Hinzögern unbestimmter Tage. Nur einmal vielleicht, seit wir zusammen sind, fiel beides in dieselbe Zeit. Du weißt wann. Am 12. habe ich jenes unbeschreiblich Weihnachtliche so stark wieder durchlebt, dass damals unser einsames Haus erfüllte und nicht aufhörte, darin zuzunehmen, so dass man hätte glauben mögen, es müsse schon weit darüber hinausreichen in die kalten Tage hinein, in die langen Adventnächte. Es müsse sichtbar sein, selbst für die, die ferne vorüberfahren und alles verändert haben, so dass Menschen von weit herüberkommen und schauen. Aber niemand kam. Und was da stand, war nichts als ein kleines Haus mit einem riesigen, dichten Dach überhäuft, das den Menschen alltäglich schien, von dem die Engel aber vielleicht wussten, dass es die richtigen Maße habe, die, mit denen der große Raum, der es umgab, von ihnen durchmessen wird. Es war wie der kleinste Teil jenes unendlichen Maßstabes, die Maßeinheit, die immer wieder kommt und mit der man bis ans Ende reichen kann, ohne etwas anderes hinzuzufügen als immer wieder dasselbe. Du weißt, was mir in meiner frühen Kindheit Weihnachten war. Selbst noch dann, als die Militärschule mir ein wunderloses, hartes, unbegreiflich boshaftes Leben so glaubhaft vortäuschte, dass mir keine andere neben jener unverschuldeten Wirklichkeit möglich schien. Selbst dann noch war Weihnachten wirklich und war das, was mit einer Erfüllung herankam, die über alle Wünsche hinausging. Und wenn es über die äußersten, letzten, nie noch gewünschten hinaus war, dann begann es erst recht. Dann faltete es, das bisher gegangen war, Flügel aus und flog. Flog, bis es nicht mehr zu sehen war und man nur noch die Richtung wusste, in dem großen, fließenden Licht. Und alles das hatte noch immer noch Macht über mich. Und in jedem dieser Jahre, wenn ich für uns oder für Ruth ein Weihnachten aufbaute, so verachtete ich ein wenig mein Gebautes, weil es so weit hinter jenem Wunder zurückblieb, von dem ich wusste, dass es in meiner Fantasie nicht willkürlich und hemmungslos gewachsen war. So groß, so unbeschreiblich war es schon immer gewesen. Und nun saß ich am 12. lange und dachte an die ganze tiefe Gnadenzeit, die damals durch unsere Herzen ging. Fühlte den Vorabend wieder im Wohnzimmer, den Morgen, den frühen erst bei der Kerze, in dem das Neue anstieg. Wie eine Überschwemmung Angst verbreitend und Schrecken. Dann den späteren Morgen im Winterlicht mit seiner völlig neuen Ordnung, mit seiner Ungeduld, seiner bis ans Äußerste angespannten Erwartung, die an den kleinen, momentanen und greifbaren Erfüllungen zu immer stärkerer Spannung wuchs. Dann dieser ganze steile Vormittag, als ob man einen Berg rasch, viel zu rasch hinan müsste. Und endlich, in all dem Unwissen, nicht vorstellbaren, nicht möglichen, etwas Wirkliches. Eine Wirklichkeit, die in unerhörter Weise mit dem Wunderbaren verbunden, von ihm kaum zu unterscheiden war und doch wirklich. Und danach endlich, allmählich sich ausbreitend, eine Erleichterung, die erst wie jene Erleichterung aufgenommen wurde, die kommt, wenn ein Schmerz aussetzt, und doch eine ganz andere, andauernde war, wie sich später zeigte. Und nun plötzlich ein Leben, auf dem man stehen konnte. Nun trug es einen und wusste von einem, während es trug. Was wäre ich ohne die Stille, die damals in mir entstand? Was ohne dieses ganze Erlebnis, in dem Wirklichkeit und Wunder dasselbe geworden waren? Was ohne diese Wochen der Hingabe, bei der ich zum ersten Mal nicht verlor? Was ohne diese schlichten Dienste, die eine Bereitschaft in mir aufweckten, von der ich nicht wusste? Was ohne diese Nachtwachen? Wenn die Nacht, die Winternacht, mir kalt auf den Augen lag, die ich schloss, einen fernen Stern draußen durch das Rankenwerk der Weinlaube mit hereinziehend in dieses Schließen, wenn einfach Stille war. Stille von jener größten Stille, die ich noch nicht kannte, während vor diesem Hintergrund die kleinsten der unbegreiflich neuen Geräusche sich mit klarer Deutlichkeit abzeichneten. Kaum je hat einer, der nicht arbeitete, mit so viel Recht und Eifer, mit so inständigem Stillhalten gewacht wie ich damals, da, wie ich jetzt weiß, an mir gearbeitet wurde. Wie eine Pflanze, die ein Baum werden soll, ward ich damals aus dem kleinen Gefäß herausgenommen, vorsichtig, während Erde abfloss und etwas Licht zu meinen Wurzeln kam, und wurde endgültig eingesetzt an meine Stelle. Dort, wo ich stehen bleiben sollte bis in mein Alter, in die große, ganze, wirkliche Erde. Und als ich dann am 12. weiterdachte und dachte, dass dann Weihnachten kam, da fiel mir nur dieses Weihnachten ein, die Diele nur, die so groß und helldunkel war, bis an den hellen, großen Baum heran, zu dem du eine Weile herantratest, schnell, mit einer Unsicherheit, die wieder ganz mädchenhaft war, mädchenhafter als alles, das kleine Köpfchen an dein schönes Gesicht haltend und mit ihm in den Glanz hinein, den ihr beide nicht sehen konntet, jedes von seinem eigenen Leben erfüllt und von dem des anderen. Da erst merkte ich, dass mir dieses Weihnachten noch da war und nicht wie eines, das einmal war und vergangen ist, sondern wie ein immerwährendes, ewiges Weihnachtsfest, zu dem das innere Gesicht sich hinwenden kann, so oft es seiner bedarf. Auf einmal war Freude und Seligkeit und Erwartung der anderen klein geworden dahinter, als wären das mehr meines treuen, guten Vaters Weihnachten gewesen, seines besorgten, fürsorgenden Herzens eigenstes Fest. Dieses aber war meines, in seinem Helldunkel, seiner Stille und Unwiederholbarkeit. Aus diesem allem entstand mir auch die Fähigkeit, diese Weihnachten einmal allein und doch nicht bange oder traurig zu sein. Nun schreibe ich nicht weiter, sondern denke nur noch, und ihr werdet es fühlen. An Clara Rilke Westhoff, Capri, Villa di Scopoli, Italien, am 1. Januar 1907. Der heutige Morgen fing so strahlend an. Nun wird ein grauer Tag daraus. Aber zuerst war ein Glänzen, wie von einem ganz neuen, nie gebrauchten Jahr. Und die Nacht war eine helle, ferne, die über viel mehr als nur über der Erde zu ruhen schien. Man fühlte, dass sie über Meeren lag und weit drüber hinaus, über dem Raum, über sich selbst, über Sternen, die ihren Sternen entgegensahen aus unendlicher Tiefe. Das alles war in ihr gespiegelt und von ihr über die Erde gehalten und schon kaum mehr gehalten, denn es war wie ein beständiges Überfließen von Himmeln. Ich dachte, es würde vielleicht eine Mitternachtsmette geben und ging nach 11 Uhr aus. Die Gassen und Steige zwischen den Mauern lagen lang da, wie abgenommene, hingebreitete Fahnentücher, schwarz-weiß, aus einem Streifen Mauerschatten neben einem Streifen Licht. Denn es war die erste Nacht nach dem vollen Monde, und er stand ganz hoch im Himmel und überschien scharf alle die Sterne, so dass nur da und dort ein entfernter, ganz großer so stark flackerte, dass etwas Dunkelheit um ihn entstand. Wie blendeten die beschienenen Mauerränder, wie war das Laub der Oliven ganz aus Nacht gemacht, wie ausgeschnitten aus Himmeln, älteren, nicht mehr benutzten Nachthimmeln. Und die Berghänge sahen so mondhaft verfallen aus und ragten aus den Häusern empor wie Unbewältigtes. Und die Häuser waren dunkel, und wo die Holzpersianen nicht vorgezogen worden waren, hatten die Fenster den fahlen, durchscheinenden Schein blinder Augen. Auf der kleinen Piazza endlich, unter dem Uhrturm, stand ein Haufen junger Kapresen in Verabredung. Aus einem kleinen Kaffeehaus, das rot verhangen, in die finsterste Ecke eingefügt war, kam dann und wann das ungeduldige Aufrasseln eines Tamburins. Ein Torbogen überspannte eine enge Gasse, die aufwärts führte, und griff ein Stück Himmel herein mit seiner Wölbung und hielt es ihr an. Ein Schritt in Holzschuhen klappte die Häuser entlang, die Uhr hob an und schlug das letzte Viertel vor Mitternacht. Aber die Kirche war zu, wie seit Jahrzehnten verschlossen. Und was da fernher und doch eigentümlich durchdringend von den Olivenhängen und aus den Weingärten herüberklang, das war kein christliches Singen. Schwere Stimmen, alter, schwankender Klagen voll, langgezogen, ohne Anfang, nicht als setzten sie plötzlich ein, nur als würde das Ohr unvermutet eingeschaltet in ein immer dauerndes Ton hinhalten. Stimmen wie wieder herausgeholt aus dem Gehör entlegener Berggesichter. Stimmen, die von selbst entstehen, als finge sich Nachtwind in der Seele eines Tieres. Lange, schwere, schwankende Stimmen, Rufe und Rufreihen einer uralten Naturtrunkenheit. Dumpf, unbewusst, mehr ertragen als gewollt und dazwischen Gelächter, flammenhaft hervorbrechend und sich schnell verzehrend, kurz, wach und warm wie aus einer Sommernacht. Und dann wieder Mondschein, Wege, Mauern, Häuser, eine Erde aus Mondschein, aus Mondschatten, die Stille hält, während es seltsam bedeutungsvoll Neujahrsmitternacht schlägt, langsam, Schlag auf Schlag legend, jeder ganz glatt, ganz ausgebreitet, faltenlos, als sollte er so aufbewahrt werden. Ich war wieder zu meinem kleinen Hause zurückgegangen und stand oben auf seinem Dach und wollte in dem allem ein gutes Ende sehen und einen guten Anfang in mir finden. Und nun wollen wir glauben an ein langes Jahr, das uns gegeben ist, neu, unberührt, voll nie gewesener Dinge, voll nie getaner Arbeit, voll Aufgabe, Anspruch und Zumutung. Und wollen sehen, dass wir es nehmen lernen, ohne allzu viel fallen zu lassen von dem, was es zu vergeben hat, an die, die Notwendiges, Ernstes und Großes von ihm verlangen. Es gibt so wunderweiße Nächte. Es gibt so wunderweiße Nächte, drin alle Dinge Silber sind. Da schimmert mancher Stern so lind, als ob er fromme Hirten brächte zu einem neuen Jesuskind. Weit wie mit dichtem Diamantstaube bestreut erscheinen Flur und Flut, und in die Herzen Traumsgemut steigt ein kapellenloser Glaube, der leise seine Wunder tut. An Franz Xaver Kappus, Paris am zweiten Weihnachtstage 1908. Sie sollen wissen, lieber Herr Kappus, wie froh ich war, diesen schönen Brief von Ihnen zu haben. Die Nachrichten, die Sie mir geben, wirklich und unaussprechbar, wie sie nun wieder sind, scheinen mir gut, und je länger ich's bedachte, desto mehr empfand ich sie als tatsächlich gute. Dieses wollte ich Ihnen eigentlich zum Weihnachtsabend schreiben, aber über der Arbeit, in der ich diesen Winter vielfach und ununterbrochen lebe, ist das alte Fest so schnell herangekommen, dass ich kaum mehr Zeit hatte, die nötigsten Besorgungen zu machen, viel weniger zu schreiben. Aber gedacht habe ich an Sie in diesen Festtagen oft und mir vorgestellt, wie still Sie sein müssen in Ihrem einsamen Vor zwischen den leeren Bergen, über die sich jene großen südlichen Winde stürzen, als wollten sie sie in großen Stücken verschlingen. Die Stille muss immens sein, in der solche Geräusche und Bewegungen Raum haben. Und wenn man denkt, dass zu allem noch des entfernten Meeres Gegenwart hinzukommt und mittönt, vielleicht als der innerste Ton in dieser vorhistorischen Harmonie, so kann man ihnen nur wünschen, dass sie vertrauensvoll und geduldig die großartige Einsamkeit an sich arbeiten lassen, die nicht mehr aus ihrem Leben wird zu streichen sein, die in allem, was ihnen zu erleben und zu tun bevorsteht, als ein anonymer Einfluss fortgesetzt und leise entscheidend wirken wird, etwa wie in uns Blut von Vorfahren sich unablässig bewegt und sich mit unserem eigenen zu dem einzigen, nicht wiederholbaren zusammensetzt, dass wir an jeder Wendung unseres Lebens sind. Ja, ich freue mich, dass Sie diese feste, sagbare Existenz mit sich haben, diesen Titel, diese Uniform, diesen Dienst, alles dieses Greifbare und Beschränkte, das in solchen Umgebungen mit einer gleich isolierten, nicht zahlreichen Mannschaft Ernst und Notwendigkeit annimmt, über das Spielerische und Zeithinbringende des militärischen Berufs hinaus eine wachsame Verwendung bedeutet und eine selbstständige Aufmerksamkeit nicht nur zulässt, sondern geradezu erzieht. Und dass wir in Verhältnissen sind, die an uns arbeiten, die uns vor große natürliche Dinge stellen von Zeit zu Zeit, das ist alles, was Not tut. Auch die Kunst ist nur eine Art zu leben, und man kann sich irgendwie lebend, ohne es zu wissen, auf sie vorbereiten. In jedem Wirklichen ist man ihr näher und benachbarter als in den unwirklichen, halbartistischen Berufen, die, indem sie eine Kunstnähe vorspiegeln, das Dasein aller Kunst praktisch leugnen und angreifen, wie etwa der ganze Journalismus es tut und fast alle Kritik und drei Viertel dessen, was Literatur heißt und heißen will. Ich freue mich mit einem Wort, dass Sie die Gefahr, da hinein zu geraten, überstanden haben und irgendwo in einer rauen Realität einsam und mutig sind. Möchte das Jahr, das bevorsteht, Sie darin erhalten und bestärken. An Clara Rilke Westhoff. Tunis, Tunisia Palace Hotel, 17. Dezember 1910. Nun meine ich fast, ich schreibe dir das schon zum Weihnachtstag, unter allen den guten Wünschen, die ich für euer Leben habe. In den Souks kommt manchmal so ein Augenblick, da man sich Weihnachten vorstellen kann. Die kleinen Nischen hängen so voll bunter Sachen, die Stoffe sind so reichlich und überraschend, das Gold glänzt so versprechend auf, als sollte man es morgen geschenkt bekommen. Und wenn dann abends dem allem gegenüber eine einzige Laterne brennt und sich bewegt, aufgeregt gleichsam von der Gegenwart alles dessen, mit dem ihr Licht sich einlässt, dann geht tausend und eine Nacht in alles über, was in einem je Erwartung, Wunsch und Spannung war, und Weihnachten ist gar nicht so undenkbar. Aber selbst am Morgen ist es immer wieder mein Staunen, was die Sonne leistet, die durch die löcherig eingedeckten Souks hereinreicht, wie sie da und dort einfallend ein Grün durchsichtig, ein Rot heiß, ein Mauve unendlich hingebend macht. Heute ging man in einer Versteigerung von Gebbas und Ganduras wie zwischen lauter Edelsteinen herum. Man ging auf so einen Stoff zu und einfach hinein, in sein klares Grün, durch sein Lila durch oder einfach weiter in einem Gelb, das immer noch vor einem war, ohne Grund, wie eine strahlende Klarheit im Himmel. In dem Souk der Parfümeure haben wir schon einen Freund. Wenn man ihm die Hand reicht, reicht's für den ganzen Tag. Und in der Nacht wacht man davon auf, dass einen die eigenen Finger wunderbar vergeistigt vorkommen. Ich verlangte Geraniumessenz bei ihm, die oft für Rosenwasser verkauft wird. Dass ich die verlangte und nicht Rosenöl, gefiel ihm. Er weihte mich ein. Und so kam es zu unserer Freundschaft. Wir haben vor, in einer kleinen Kirche, die früher Moschee war, der Mitternachtsmesse beizuwohnen, wenn wir nicht zu müde sind. In jedem Fall ist des kleinen Mädchens Weihnachten, das deins ist, auch das meinige. Möge es voll Freude und hellem Segen über Ruths Herzen sein. An Lou Andreas Salome. Ronda, Spanien. Hotel Reina Victoria, 19. Dezember 1912. Liebe Lou, es kommt leise, ohne Aufsehen auf Weihnachten zu, auch hier. Lass mich dir schreiben. Ich habe mich wieder einmal ganz auf dem Herzen, mit dem ganzen Gewicht und mit der Schwere, ich weiß nicht, welcher Dinge. Es liegt so nahe, dass ich jetzt zurückschaue über ein Jahr, wo ich auch anfing, dir zu schreiben, und da will mir ehrlich scheinen, dass ich mich nicht gerührt habe seither, es sei denn, ich bin im Kreis gegangen. Gott weiß es. Die guten, generösen Asyle, wie Duino eines war und gleich darauf Venedig, haben mir nicht weit geholfen. Auch kosten diese so besonders gestalteten Umgebungen jedes Mal zu viel Anpassung. Sie haben ihr Dasein in zu vielfachen fremden Bedingungen, und wenn man schließlich soweit ist, dazuzugehören, so ist eben nur die Lüge fertig, dass man dazugehört. Bis in den Herbst hinein war ich in Venedig, durch liebe, freundliche Beziehungen unterhalten, aber im Grunde doch von Tag zu Tag, von Woche zu Woche bleibend, weil ich nicht wusste, wohin. Endlich bildete sich aus Ratlosigkeit, aus Instinkt, aus durch Jahre hingeschleppten Antrieben der Entschluss zu dieser Reise durch Spanien. Eigentlich nur zu einem Aufenthalt in Toledo. Und dort ankommend, dem wirklich unendlich erwarteten und doch alle Erwartung unendlich übertreffenden atemlos ausgesetzt, glaubte ich mich fast schon aus der Stumpfheit gerissen und auf dem Wege zu einer weiteren Beteiligung am endgültig Daseienden. Es gibt keine Worte, mit denen ich dir zu sagen vermöchte, wie über alles hinaus diese Stadt mitten in ihrer ungebändigten Landschaft vor mir stand. Durch und durch das Nächste. Das, was einen Augenblick vorher noch nicht zu ertragen gewesen wäre, strafend und aufrichtend zugleich, wie Moses, da er mit Lichthörnern vom Gebirge kam. Und doch auch wieder nach und nach an alles erinnernd, was je in meinem Leben nötig, stark, rein und verlässlich war. Aber schon daran, ich war 4 Wochen dort, dass ich nicht geblieben bin, dass die Kälte, dass meine alten Schmerzen, der Blutzudrang in Stirn und Augen, dass das und jenes Unbehagen neben einer so großen und mir so redenden Gegenwart aufkamen, mich beschäftigten und zerstreuten, kannst du sehen, dass ich das, was vielleicht bestimmt war, la nouvelle opération, zu wirken, nicht bestand. Ich fuhr auf den Süden zu, ich war staunend in Cordoba, ich hatte Zeit einzusehen, dass Sevilla nichts für mich sei. Etwas zog mich nach Ronda, und hier bin ich nun und erwarte mir in dieser nicht weniger unerhörten Umgebung zunächst nur eine bessere Verteilung meines quälenden Bluts durch den Einfluss der hohen reinen Luft, die aus den im Umkreis aufgeschlagenen Bergen überall in die ihrerseits steil hinaufgehaltene Stadt herüberstreicht. Wenn ich am Morgen aufwache, so liegt vor meinem offenen Fenster im reinen Raum ausgeruht das Gebirg. Wie stelle ich's nur an, dass mich das nicht innen bewegt? Vor 4, 5 Jahren noch konnte ein Sonnenaufgang bei der Überfahrt von Capri auf Neapel zu mich von Kopf bis zu Fuß in lauter Freude verwandeln, in ganz neue, noch nicht dagewesene Freude, die an mir entsprang und zu allem hinzukam, wie eine gefundene Quelle. Und jetzt sitz ich da und schau, bis mir die Augen wehtun, und zeig mir's und sag mir's vor, als sollt ich's auswendig lernen, und hab's doch nicht und bin so recht einer, dem's nicht gedeiht. Ich mache weite, weite Wege hier draußen. Für ein paar Stunden zuweilen ist die Sonne so, dass man bei einer Steineiche rasten kann, dann tut mir's eine kleine Vogelstimme zu lieb, oder das Rauschen aus der tiefen Flussschlucht macht alles, was war und alles, was sein kann, überflüssig. Aber im Gehen überleg ich so vieles. Vom 1. Januar an gehört mir ein Atelier in Paris. Ich sah voraus, dass, wie diese Reise auch ausfällt, es für mich das Wichtigste sein wird, gleich hernach an eine eigene, unabhängige Stelle zu kommen. Damit hatte ich gewiss recht. Ich muss dir sagen, Lou, ich habe das Gefühl, als ob das, was mir Hülfe, eine Umgebung wäre, ähnlich der, wie ich bei dir sie in Schmargendorf gehabt habe, lange Gänge im Wald, barfuß gehen und Tag und Nacht den Bart wachsen lassen, eine Lampe haben am Abend, ein warmes Zimmer und den Mond, so oft es ihm passt, und die Sterne, wenn sie da sind, und sonst sitzen und den Regen hören oder den Sturm, als wär's Gott selbst. Wo bist du, liebe Lou? In Wien? Siehst du Kassner? Wo wirst du Weihnachten sein? Es ist Vollmond, gerade in der Weihnachtsnacht. Denk an mich unter guten Gedanken. Rainer. An Anton Kippenberg, Berlin, 4. Januar 1915. Das neue Jahr war auch für mich gar kein fühlbarer Abschnitt, da doch das Kriegsjahr fortdauert, in dem wir wohnen, und allen übrigen Kalender aufhebt bis weit in die Jahreszeit hinein. Ich habe die Nacht einsam hingebracht in mancher inneren Abrechnung und habe schließlich, beim Scheine meines noch einmal entzündeten Weihnachtsbaumes, die Psalmen gelesen, eines der wenigen Bücher, in dem man sich restlos unterbringt, mag man noch so zerstreut und umgeordnet und angefochten sein. Da kommst du nun, du altes, zahmes Fest. Da kommst du nun, du altes, zahmes Fest, und willst, an mein einstiges Herz gepresst, getröstet sein. Ich soll dir sagen, du bist immer noch die Seligkeit von einst, und ich bin wieder dunkles Kind und tu die stillen Augen auf, in die du scheinst. Gewiss, gewiss, doch damals, da ich's war, und du mich schön erschrecktest, wenn die Türen aufsprangen und dein wunderbar, nicht länger zu verhaltendes Verführen sich stürzte über mich wie die Gefahr zu starker Freuden, damals selbst empfand ich damals dich? Um jeden Gegenstand, nach dem ich griff, war Schein von deinem Scheine. Doch plötzlich ward aus ihm und meiner Hand ein neues Ding, das bange, fast gemeine Ding, das Besitzen heißt, und ich erschrak. O, wie doch alles, eh ich es berührte, so rein und leicht in meinem Anschauen lag. Und wenn es auch zum Eigentum verführte, noch war es keins. Noch haftete ihm nicht mein Handeln an, mein Missverstehen, mein Wollen, es sollte etwas sein, was es nicht war. Noch war es klar und klärte mein Gesicht. Noch fiel es nicht, noch kam es nicht ins Rollen. Noch war es nicht das Ding, das widerspricht. Da stand ich zögernd vor dem wundervollen Uneigentum. Da war es mir genug. Da trug es mir die Augen im Gesicht. Dich meint ich nicht, du Fest, das schenken mag, das gebig ist. Vor Weihnachten 1914, Entwurf. An Dorothea, Freifrau von Ledebur. Locarno, Tessin, Schweiz. Pension Villa Muralto. 15. Januar 1920. Meine verehrte und liebe gnädigste Baronin, die Zeit von Weihnachten bis etwa zum Dreikönigstage gibt mir immer verstärkten Anlass, derer zu gedenken, zu denen ich dauernd möchte bezogen bleiben dürfen. Und so bin ich, im Geiste auch oftmals erinnernd, wünschend und fragend, bei Ihnen gewesen. Und wie sollte das nicht heuer mit einer besonderen Innigkeit verbunden gewesen sein, da Ihr Christfest ja einen neuen Sinn und Reichtum bekommen hat? Des kleinen Felix erster Christbaum. Und er muss kräftig und energisch, wie Sie ihn mir schildern konnten, sicher schon eine Aufnehmung für die augenscheinlichen Herrlichkeiten gehabt haben, die ihm da zugemutet waren. Weihnachten in Obernfelde. Das muss von einem eigenen Zauber sein, mit dem Baum im Saal und der Stille draußen. Und vielleicht gab's Schnee? Sicher, denn hier sogar fing es am 23. dicht zu schneien an, so dass die Weihnachtswahrscheinlichkeit, die noch eben ganz gering gewesen war, auf den Grad jener unvergleichlichen Erwartung stieg, die diesem Fest eigentümlich ist. Wie viele einsame Erinnerungen habe ich nun schon seit Jahren an diesen Abend, den ich sehr oft in Hotelzimmern zuzubringen genötigt war. In Tunis ein Jahr, im südlichen Spanien einmal, in kleinen Hotels in Paris, später dann in meiner Wohnung dort und nun einmal auch hier, in einer Tessiner Pension. Und immer, oft im letzten Moment und malgré moi, wurde es Weihnachten. Oft nur, weil das Holz im Ofen knisterte und man das plötzlich so heimlich, feierlich auslegen musste, ob man wollte oder nicht. Welche Kraft hat dieses eindringliche Fest? Ich glaube, wir haben's im Blut. Wie ein elementares, wie Ebbe und Flut, wie die Jahreszeiten, wie die Gestirne. Nun, es ist ja auch der Einfluss eines Sternes. Mögen Sie's gut gehabt und freundlich häuslich gefeiert haben. Die heiligen drei Könige. Legende. Einst, als am Saum der Wüsten sich auftat die Hand des Herrn, wie eine Frucht, die sommerlich verkündet ihren Kern, da war ein Wunder. Fern erkannten und begrüßten sich drei Könige und ein Stern. Drei Könige von unterwegs und der Stern überall. Die zogen alle überlegs, so rechts ein Rex und links ein Rex, zu einem stillen Stall. Was brachten die nicht alles mit zum Stall von Bethlehem? Weithin erklirrte jeder Schritt, und der auf einem Rappen ritt, saß samten und bequem. Und der zu seiner Rechten ging, der war ein goldner Mann, und der zu seiner Linken fing, mit Schwung und Schwing und Klang und Kling, aus einem runden Silberding, das wiegend und in Ringen hing, ganz blau zu rauchen an. Da lachte der Stern überall, so seltsam über sie, und lief voraus und stand am Stall und sagte zu Marie: Da bring ich eine Wanderschaft aus vieler Fremde her. Drei Könige mit Magenkraft, von Gold und Topas schwer, und dunkel, tump und heidenhaft, erschrick mir nicht zu sehr. Sie haben alle drei zu Haus 12 Töchter, keinen Sohn, so bitten sie sich deinen aus, als Sonne ihres Himmelblaus und Trost für ihren Thron. Doch musst du nicht gleich glauben, bloß ein Funkelfürst und Heidenscheich sei deines Sohnes los. Bedenk, der Weg ist groß. Sie wandern lange, hirtengleich. Inzwischen fällt ihr reifes Reich, weiß Gott wem, in den Schoß. Und während hier, wie Westwind warm, der Ochs ihr Ohr umschnaubt, sind sie vielleicht schon alle arm und so wie ohne Haupt. Drum mach mit deinem Lächeln Licht die Wirrnis, die sie sind, und wende du dein Angesicht nach Aufgang und dein Kind. Dort liegt in blauen Linien, was jeder dir verließ, Smaragda und Rubinien und die Tale von Türkis. An die Mutter Sophia Rilke. Schloss Berg am Irchel, Kanton Zürich, Schweiz, 17. Dezember 1920. Meine liebe Mama, wieder zu unserer gesegneten Stunde das liebevollste Gedächtnis vergangenster Weihnachtstage und der Wunsch, es möchten dir nun nach so böser Zeit mit jedem Jahr stillere Feste, friedlichere und endlich auch wieder solche in einem kleinen, wirklich eigenen Heim vergönnt sein. Da dies ausgesprochen ist, ist eigentlich alles ausgesprochen. Denn nun heißt's nicht lesen, sondern in sich gehen und der heiligsten Feierstunde des Jahres die Krippe im eigenen Herzen bereiten, dass sie drin und der Heiland in ihr recht innig wieder zur Welt kommen möge. Was ich dir wünsche, liebe Mama, ist, dass an diesem weihevollen Abend das Erinnern aller Not, ja, das Bewusstsein der nahen Sorge und Unsicherheit des Daseins ganz aufgehalten und gewissermaßen aufgelöst sein möchte in jenem innersten Wissen um die Gnade, der ja keine Zeit zu dicht im Verhängnis und keine Bangheit so verschlossen ist, dass sie nicht zu ihrer Zeit, die nicht die unsrige ist, einzutreten und das scheinbar Unüberwindliche mit ihrem milden Sieg zu durchdringen wüsste. Es gibt keinen Moment im langen Jahre, wo man sich ihre immerfort mögliche Erscheinung und dann Allgegenwärtigkeit so lebhaft ins Gemüt zu rufen vermöchte, wie diese über die Jahrhunderte hin unabhängige Winternacht, die durch die unvergleichliche Hinzukunft jenes alle Wesen umwandelnden Kindes die Summe aller übrigen Erdennächte an Wert mit einem Schlag überwog und übertraf. Mag der leichte Sommer, wo das Dasein um ein beträchtliches, erträglicher und müheloser scheint, wo wir nicht so unmittelbarer Anfeindung aus der Luft und aus der heiter beschäftigten Natur uns zu erwehren haben, mag der glücklichere Sommer uns mit Tröstungen verwöhnen. Was sind sie alle gegen die unermesslichen Trostschätze dieser außen unscheinbaren, ja armen Nacht, die nach innen zu plötzlich offen steht, wie ein alle umfassendes und wärmendes Herz und die wirklich mit Schlägen ihres glockentönigen Herzens antwortet auf unser Hineinhorchen in den innersten Gewahrsam. Alle Verkündigungen der Vorzeit reichten nicht hin, diese Nacht anzusagen. Alle Hymnen, die zu ihrem Preise gesungen worden sind, reichten nicht an die Stille und Spannung heran, in der Hirten und Könige niederknieten, so wie ja auch wir, keiner von uns je imstande gewesen ist, während diese Wundernacht ihm geschieht, die Maße seines Erlebens anzugeben. Es ist zu Recht das Mysterium von dem Knienden, von dem tief knienden Menschen, dass er größer sei, seiner geistigen Natur nach, als der Stehende, welches in der Nacht gefeiert wird. Der Kniende, der sich ganz ans Knien gibt, verliert allerdings das Maß seiner Umgebung. Selbst aufschauend wüsste er nicht mehr zu sagen, was groß und was klein ist. Aber ob er gleich in seiner Abgebogenheit kaum die Höhe eines Kindes hat, so ist er, dieser Kniende, doch nicht klein zu nennen. Mit ihm verschiebt sich die Skala, denn er, indem er der eigentümlichen Schwere und Kraft in seinen Knien folgt und die Stellung einnimmt, die sich zu ihnen hinbezieht, gehört bereits zu jener Welt, in der Höhe Tiefe ist. Und wenn schon Höhe unserem Blick und unseren Apparaten unermesslich bleibt, wer ermäße die Tiefe? Dieses aber ist die Nacht der aufgetanen, strahlenden Tiefe. Möge sie dir, liebe Mama, geweiht und gesegnet sein. Amen. Für die 6 Uhr Stunde der Weihnacht 1920. René. An Regina Ullmann. Château de Museau-sur-Sierre, Valais, Schweiz. 20. Februar 1923. Meine gute Regina, dein Brief war voll deiner, wie ein Weihnachtskuchen, als der er ja auch geschrieben war, voll Mehl, Gewürz und Mandeln, und dass er liegen blieb, hat ihn nicht alt gemacht. Nun aber halt ich mich an die neuere, mit Bleistift hinzugefügte Nachschrift, die ihm eine wirkliche Aktualität verleiht. Ich bin recht traurig, Regina, dass ich dich am 5. März in Basel nicht werde lesen hören. So klein mir die Schweiz oft erschien, für diesen Fall ist sie nun doch zu groß. Du wirst an dem einen Ende sein, ich wohne am anderen, und wohne wahrhaftig, bin unendlich unbeweglich, ein Gefangener meiner selbst in meinem alten Turm. Gründe praktischer Art und anderer kommen zusammen, um mir das Reisen abzuschneiden. Ich habe die 3 Teppiche des Hauses einen nach dem anderen befragt. Keiner fliegt. Und auch du wirst wohl in deinem Basler Hotelzimmer keinen Bettvorleger finden, der fähig wäre, dich über die ganze Schweiz vor meine Tür zu heben, die dann freilich groß vor dir aufginge. Wie gern sähe ich dich wieder und vernähme das Deinige, Leben und Arbeit. Auf Wiedersehen sag ich immerhin, so sehr wünsche ich es, für bald oder überbald. Rainer. An Clara Rilke Westhoff. Château de Museau-sur-Sierre, Valais, Schweiz. 21. Dezember 1923. Meine liebe Clara, ich habe alle Seiten deines langen Briefes vom 12. mit außerordentlicher Freude und Einsicht gelesen und danke dir, dass du trotz aller Beschäftigungen und Vorbereitungen zu deiner Reise Zeit gefunden hast, mir so ausführlich zu schreiben. Die Verhältnisse auf Alt-Joketta hast du mir so klar vorgestellt, dass ich nun aus den wenigen Zeilen das dortige fast schon zu kennen meine. Ich bin voller Freude, dass mitten in so viel allgemeinen Schwierigkeiten das Leben Ruths doch ein im Ganzen beschütztes und begünstigtes ist und, was mir das Beste scheint, auf so einfacher Grundlage begünstigt, dass diese Begünstigung kein schlechtes Gewissen mit sich bringt, hingegen ausreicht, um den Werten des wirklichen Lebens zugänglich zu bleiben. Was die Apfelnot angeht, so habe ich ihr sofort abzuhelfen versucht. Erst im Kleinen durch ein Liebesgabenpaket aus meinen eigenen stattlichen Vorräten. Meine Kalvien sind heuer wahre Pièce de choix geworden. Dann aber auch, indem ich die Züricher, das heißt Meilener Freunde bat, in meinem Auftrage noch eine andere, größere Sendung einzurichten. Ich müsste mich übrigens sehr irren, wenn diese Bitte in Meilen nicht schon einen gleichgerichteten Impuls vorgefunden haben sollte. Wahrscheinlich wird das dortige Paket auch noch die übrigen Vorräte Ruths an Haferflocken, Tee, Kaffee und so weiter ergänzen kommen. Denn ich kenne die gute und ständige Fürsorge, die dort für mich besteht und die sich ja schon mehrmals selbsttätig auf Ruth erstreckt hat. Mit meinem eigentlichen kleinen Weihnachtsgeschenk an Ruth und Christine hatte ich die Insel beauftragt. Ich dachte mir, dass jeder von ihnen je 50 Schweizer Franc erwünscht sein könnten. Diese Beiträge werden wohl bei der Pünktlichkeit Professor Kippenbergs rechtzeitig zum Fest in Joketta eintreffen, wogegen meine Äpfel ihre Zeit nehmen werden. Ich hoffe aber, dass sie gesund und reisekalt so ungefähr um Neujahr sich werden dort auspacken lassen. Meine Weihnachtswünsche spreche ich dir, meine liebe Clara, über leeren Händen aus. Ob zwar ja Hände nie leer sind, die sich wirklich reichen. Das kleine Bändchen anbei lässt sich nicht für ein Geschenk rechnen, es liegt leicht auf der Waage. Erst die Ausgabe des ganzen Buches, die derselbe Übersetzer, ein junger Elsässer, vorbereitet, wird vielleicht etwas Gewicht haben. Immerhin wird's auch dich freuen, einen französischen Malte kennenzulernen. Nimm ihn, handlich und taschlich, wie er ist, als Reiselektüre mit nach Holland. Vor 4 Jahren etwa las ich, mit Entzücken, die dänische Version. Auch diese französische, die genau und gehorsam dem Text zu folgen unternimmt und nur ab und zu einmal fehlschlägt, hat ihren Reiz. Und beide sind sie mir wie eine Probe auf die Echtheit der Figur, die das eine Mal ganz in ihr Milieu, das andere Mal in den Wortlaut ihrer imaginären dänischen Heimat eingesetzt erscheint. Aber indem ich dir diese kleine Drucksache reiche, fehlt es mir, dir nicht einen richtigen Buchwunsch erfüllen zu können. Gibt es nicht einen, den du mir vorschlagen möchtest? Tu's bitte, damit ich mich nachträglich noch etwas weihnachtlicher erweise. Sei froh und freudig in der täglichen Besitznahme dieses deines Besten, liebe Clara, und hab ein dir innerlich zustimmendes Weihnachten. Rainer Maria. Die hohen Tannen atmen heiser. Die hohen Tannen atmen heiser im Winterschnee, und bauschiger schmiegt sich sein Glanz um alle Reiser. Die weißen Wege werden leiser, die trauten Stuben lauschiger. Da singt die Uhr, die Kinder zittern. Im grünen Ofen kracht ein Scheit und stürzt in lichten Lohgewittern, und draußen wächst im Flockenflittern der weiße Tag zur Ewigkeit.
Sie hörten Weihnachten mit Rilke, Briefe und Gedichte, gelesen von August Diehl. Nach dem gleichnamigen Buch Weihnachten mit Rilke, herausgegeben von Antje Erdmann-Degenhardt, erschienen im Aufbau Verlag. Regie: Vera Teichmann. Ton und Schnitt: Valentin Kahl. Produktion: Der Audioverlag.